Herzlich willkommen zu Ask Ingolf, der Saatkorn-Podcast-Serie zum Thema künstliche Intelligenz mit Ingolf Tietz und Gero Hesse.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Ask Ingolf. Nach der Sommerpause, die wir an schönen Orten verbracht haben, vielleicht fangen wir damit einfach mal an, Ingolf. Du hast, habe ich auf Facebook gesehen, wo du deine Fotos geteilt hast, du hast Bären fotografiert in Kanada oder wo
war das? Genau. Hallo Gero erstmal. Ja, in Kanada, in British Columbia war ich. Und da habe ich unter anderem Grizzlybären, Weißkopfseeadler, Schwarzbären, Buckelwale, Orcas und Ähnliches fotografiert und bin da meinem Fotohobby unter anderem nachgegangen.
Mega. Ich weiß ja, dass du passionierter Hobbyfotograf bist und wenn man bei dir zu Hause sieht man ja auch mega, mega geile Fotos. Aber die Fotos, die du jetzt da gepostet hast, da habe ich hinterher gedacht, das war alles in einem Urlaub, das kann ja gar nicht sein. Naja, Chapeau jedenfalls. Also war eine gute Ausbeute, glaube ich, ne?
Ja, waren aber auch ein paar tausend. War viel, viel Arbeit, das zu sortieren.
Okay. Gut, das interessiert wahrscheinlich die Zuhörenden eher nur so mittel. Deswegen heute zum Thema Ask Ingolf. Wir wollten ja heute mal drüber sprechen. Künstliche Intelligenz rennt weiter voran, neue Releases kommen raus für die verschiedenen Anwendungen. Ja, ja, ja. Aber wir wollten heute einmal drüber sprechen, mal ganz pragmatisch, ganz konkret in der täglichen Arbeit. Wie nutzt ihr eigentlich bei Milch und Zucker KI? Du leitest da ja das KI-Team und das gibt's ja übrigens auch schon seit 2018, also nicht erst seit gestern. Und natürlich hat KI eine Bedeutung im Produkt B-Side, das ist ja ein Bewerbermanagementsystem, vielleicht auch in der Agentur. Lass uns vielleicht erstmal mit dem Bewerbermanagementsystem, mit den KI-Themen da anfangen. Wo findet da eigentlich KI ganz konkret drin statt?
An mehreren Stellen. Also angefangen sind wir eigentlich mit der Klassifizierung von Stellenanzeigen. Also wenn es darum ging, nachher, wenn dann fast alles fertig war, die Stellenanzeige war geschrieben, unsere ersten Versuche vor 2018, stand schon die Idee im Raum, auch die Stellenanzeige durch KI schreiben zu lassen. Das hat dann ein paar Jährchen gedauert, bis das soweit war. Aber was auch damals schon losgelaufen ist, dass man Stellenanzeigen klassifiziert hat. Jeder, der vielleicht mal Stellenanzeigen Richtung der Bundesagentur für Arbeit gepostet hat, weiß das. Da müssen solche sogenannte Berufskennziffern zugeordnet werden. Und das ist was man relativ schnell dann mal lösen konnte, dass man da zumindest eine Unterstützung für den Menschen hat, dass man das nicht mehr per Hand raussuchen muss, sondern dass diese Aufgabe nach einem gewissen Training im Prinzip eine KI übernommen hat. Und das ist jetzt auch nach wie vor der Fall. Also dieses, was ist das für eine Stellenanzeige, was kriegt die für Tags, was kriegt die für Klassifizierungsnummern und Ähnliches, das war so der, sag ich mal, allererste Anwendungsfall, den wir da hatten. Daraus ist dann auch sowas wie Better Ads und sowas entstanden, wo man dann so ein bisschen genauer sehen kann, okay, wie versteht denn die Maschine diese Stellenanzeige? Das war der erste Teil. Und dann ging es weiter Richtung Schreiben von Stellenanzeigen. Da muss man natürlich dann immer ein bisschen unterscheiden. Der braucht eine KI auch tatsächlich ein bisschen Futter. Da muss man auch das entsprechende Unternehmen ein bisschen antrainieren, damit die Tonalität getroffen wird. Also Unternehmen A schreibt anders als Unternehmen B oder beziehungsweise ein öffentlicher Dienst oder Ähnliches, damit das Wording halt entsprechend passt. Aber dann kann einen die KI tatsächlich unterstützen, die eigentliche Stellenanzeige auch zu schreiben. Dafür braucht die natürlich Informationen. Was sind da für Anforderungen drin? Wie ist der eigentliche Titel? Weil wenn man nur den Titel nimmt, dann schreibt die einem eventuell da auch eine tolle Stellenanzeige für einen Controller, aber das trifft natürlich nicht das, was ich eigentlich haben will. Das hört sich einfach nur vielleicht ganz nett an, aber das ist nicht das, was dann dabei rauskommen soll. Also das ist so der, sag ich mal, der Stellenanzeigenteil, der wird auch immer besser, weil da kann man auch sehr viel jetzt mittlerweile hinkriegen. Da hat sich natürlich bei der ganzen Content-Erzeugung, das weiß man, bei generativer KI hat sich enorm viel getan die letzten 3-4 Jahre. Also das, wenn ich mir ansehe, so die ersten Modelle, mit denen man dann irgendwie so ein paar holprige Sätze gekriegt hat, zu dem, was man mittlerweile da rauskriegen kann, das ist schon enorm. Und das unterstützt das dann auch. Und dann kommen wir natürlich zu der eigentlichen, sag ich mal, Königsdisziplin, dem ganzen Matching-Thema. Das hatten wir ja auch schon früher mal besprochen mit dem EU-AI Act, so ein bisschen kritisch ist, da muss man ein bisschen aufpassen, wie man das nutzt. Aber das ist der, sag ich mal, der der Weg, den wahrscheinlich alle gehen werden im Bereich Bewerbermanagement, dass einem die KI bei der Vorauswahl zumindest unterstützt. Da, wo wir es jetzt schon im Produkt ganz fest drin haben, ist bei der Selbstauswahl sozusagen, also in der Suche. Man kann einen Lebenslauf hochladen und kriegt aufgrund des Lebenslaufs dann als Bewerbender oder Bewerbende dann entsprechende Stellenanzeigen vorgeschlagen. Und dieser Matching-Mechanismus, der dahinter hängt, den kann ich natürlich auch intern nutzen, wenn eine Bewerbung reinkommt und den Abgleich mit der Stellenanzeige dann machen. Also das ist das so der, sag ich mal, der vorgegebene Weg da. Das sind so die, sag ich mal, ganz klassischen Dinge, die da eingebaut wird. Und dann als nächster Schritt kommt natürlich das ganze Thema Agentic.
Ich muss mal ganz kurz dazwischen fragen. Da kommen wir gleich da drauf, Agentic AI. Wie weit ist die B-Side denn da? Ist das alles schon drin, was du sagst und läuft schon? Das heißt, wenn ich als Kunde, egal jetzt ob aus der Privatwirtschaft oder eben aus der öffentlichen Verwaltung, die B-Side nutze, dann ist das quasi im Package enthalten.
Also der Teil für die Selbstauswahl ist schon enthalten. Der Teil für die Vorauswahl oder Vorklassifizierung für den Recruiter ist noch nicht enthalten. Da haben wir uns zumindest bisher entschieden, auch wenn wir da technisch schon sehr weit sind, nochmal abzuwarten, wie wir uns da entsprechend zertifizieren können Richtung EU AI Act. Einfach um da rechtlich ganz massiv auf der sicheren Seite zu sein, weil das, was da zumindest im Moment ja an Strafen im Raum steht, an manchen Stellen, egal ob das, sage ich mal, nur angedroht ist oder nicht, das ist so massiv, da sollte man dann doch einfach ein bisschen Vorsicht walten lassen. Und die Kunden, die wir haben, auch in der Struktur, ich glaube, die sind da auch alle sehr, sehr vorsichtig. Das muss man auch ganz klar sagen. Viele Unternehmen sind in der Nutzung längst nicht so weit wie das, was technisch möglich ist. Also bei vielen sind auch bestimmte Sachen einfach abgeschaltet, weil das von Personalräten oder Betriebsräten zum Beispiel noch nicht ganz klar ist, wie da Betriebsvereinbarungen sind, wie man da mit bestimmten Sachen umgeht, weil halt natürlich jeder weiß, okay, Recruiting, Personalauswahl gehört zur Hochrisikoklasse laut EU AI Act.
Genau, das haben wir in der Folge ja auch besprochen. Also gewissermaßen seid ihr technologisch schon weiter, als das Live-Produkt es hergibt, und insbesondere die Personal- und Betriebsräte sind dann auch nochmal an der Stelle sozusagen die bereits vorhandenen Funktionalitäten teilweise einzuschränken. Aber technologisch, jedenfalls das, was du sagst, ist eigentlich da, müsste freigeschaltet werden, wenn das nach EU-AI-Act dann ginge. Ich glaube, also habe ich zumindest mitbekommen, dass ja aktuell auch wieder eine Diskussion läuft, wie wir in Deutschland jetzt wirklich tatsächlich damit umgehen, weil wir aus der HR- oder Recruiting-Szene sind ja nicht die Einzigen, die da nicht so ganz happy sind, ne? Weil wir natürlich Nachteile gegenüber anderen Ländern haben.
Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ich meine, da, auch wenn das alles negativ ist, so wie im Moment die Wirtschaft läuft, das hat natürlich auf der anderen Seite so ein ganz bisschen auch diese Themen noch mal ein bisschen stärker beleuchtet, nach dem Motto, schränken wir uns hier nicht irgendwie zu stark ein und bringen uns da einfach in einen Rückstand, der dann sonst irgendwann nicht mehr aufholbar ist. Und ich glaube, da wird noch mal ein bisschen anders jetzt auf die Themen teilweise zumindest drauf geguckt. Ich hoffe, dass es dann nicht zu spät ist und dann, sag ich mal, die meisten Züge alle abgefahren sind.
Ja, ist auch ein bisschen paradox, ne? Als Anbieter hast du die Technologie eigentlich fertig und setzt sie nicht ein, also bist auf der Warteschleife eigentlich, während andere aus anderen Regionen der Welt da ganz anders agieren. Ne? Okay, aber ich hatte dich eben unterbrochen, Agentic AI, das ist natürlich spannend. Was passiert mit Agenten ganz konkret bei mich und sogar in der B-Side?
Genau, da haben wir jetzt den ersten fertiggestellt, der einen und bei der Suche nach Bewerbern, zum Beispiel im Pool oder in der gesamten Anwendung, also wenn ich jetzt irgendwie 50.000 aktive Kandidaten, Kandidatinnen oder sowas habe im System oder auch nur 5.000, dann kann ich halt mit diesem Agenten in geschriebener Sprache kommunizieren und sagen, hier, gib mir mal alle neuen Bewerbungen, die übers Wochenende reingekommen sind, die in dem Umkreis wohnen, die Ausbildung haben und ähnliches. Also da kann ich ganz normal kommunizieren jetzt mit der Anwendung, muss keine Filter mehr auswählen oder mir überlegen, in welchem welchem Feld könnten das drinstehen, sondern das übernimmt dann im Prinzip dieser Suchagent für einen. Und das ist so der allererste Anwendungsfall. Der nächste, der jetzt kommt, ist für die Terminsuche, der einen im Hintergrund unterstützt, passende Termine zu finden, gerade auch bei Terminserien, wenn man 5, 6 Leute einladen möchte, dann halt mit den Fachbereichen dann genau in die Lücken zu stoßen, die richtigen und die richtigen Termine zu finden und ähnliches. Also das sind so die nächsten Schritte. Und von da aus wollen wir, das ist aber tatsächlich noch nicht fertig, dann in so einen allgemeinen Agenten übergehen, der im Prinzip, den ich halt durch gesprochen beziehungsweise geschriebene Sprache sprechen tut man eigentlich nicht, weil im Büro kann ich mir auch nicht vorstellen, dass alle irgendwie in ihren Computer quasseln in Zukunft. Aber durch Tippen sozusagen sagen kann, was ich denn eigentlich möchte und mir dann dabei dann halt entsprechend geholfen wird, sei es, dass eine Ausschreibung entsteht, eine Stellenanzeige entsteht oder dann halt die Vorauswahl bei den Kandidaten passiert.
Also ist quasi der Recruiter an der Stelle nur noch in Anführungsstrichen der Human in the Loop, sagt, was er will, aber ja. Die Zeit macht das dann, ne?
Genau, das ist die Zielsetzung des Ganzen. Ich glaube, die haben viele diese Zielsetzung. Das ist an manchen Stellen ist das auch noch ein bisschen Arbeit, aber die Technologie, sage ich mal, das Grundgerüst und die Architektur dafür, das ist inzwischen da. Da geht viel und da wird auch noch viel mehr gehen in Zukunft. Also das, ne, das sind so ein bisschen die Beispiele, die man manchmal dann sieht, so mit der Assistent kann mir den Termin buchen oder eine Reise buchen oder ähnliches. Ja, das funktioniert halt im Moment auch dann immer nur, wenn die natürlich Zugriff auf die Kalender haben, diese Agenten und sowas. Das wissen wir beide, glaube ich, aus Konzernumfeld oder auch größeren Organisationen. Das ist auch nicht so einfach, dass man einem Agenten oder einer KI mal eben den Zugriff auf den Firmenkalender gibt. Das passiert nicht so einfach. Das sind immer Beispiele, funktioniert das gut mit einem Google-Kalender oder ähnlichem, aber nicht im realen Leben. Aber ich würde sagen, da gibt es dann Lösungen mit der Zeit für alle.
Das ist am Ende ja eine Mindset-Frage eigentlich, ne? Also wie wollen wir damit umgehen und dann auch Mindset. Juristisch, ja, und danach
nachgedacht. Und Datenschutz erstmal, ist es auch.
Ja, wollte gerade sagen. Und eine juristische Frage natürlich. Ja. Ne?
So, weil, genau. Weil ja, ist klar. Ne, muss man ganz klar sehen, im Moment ist das halt beherrscht durch amerikanische Unternehmen. Ich glaube, da sind alle... Das bis vor 2 Jahren wurde das alles ein bisschen lockerer und mittlerweile reagiert da wieder jeder sehr, sehr sensibel drauf auf das Thema, dass irgendwie Daten abfließen oder nicht.
Naja, das ist ja auch klar vor dem Hintergrund des weltpolitischen Geschehens. Da haben sich ja einige Dinge geändert. Okay, ja. Dann lass uns doch vielleicht mal schwenken. Wir haben jetzt einmal über ein Produkt gesprochen, ein technologisches Produkt. Aber man kann ja auch darüber nachdenken, wie man ein Geschäft sozusagen komplett anders aufstellt. Und da denke ich so ein bisschen auch an Agenturgeschäft im Employer Branding, was ja bis dato, ich sag mal, nicht so stark technologisch getrieben war. Natürlich wurde Technologie genutzt, nicht, dass ich jetzt hier falsch verstanden werde, ne, aber das ist ja was anderes zu sagen, ich mache eine Kampagne und nutze dafür Technologie. Oder aber ich setze die gesamten Prozesse so auf, dass sie AI first enabled sind. So, und da bin ich mir sicher, dass du da auch schon Gedanken hast, wie man so ein Geschäft da ganz anders betreiben kann.
Also ich glaube, da ist das Entscheidende natürlich, ich muss irgendwie erstmal das Wissen haben, wie ich sowas überhaupt machen möchte und wie bestimmte Methodiken funktionieren, damit da am Ende zum Beispiel eine EVP rauskommt, Employer Value Proposition und sowas. Aber dieses Wissen muss ich haben. Wenn ich das nicht habe, wird's schwierig, weil dann kann ich auch nie unterscheiden, ob das, was dabei rausgekommen ist, was mir eine KI geliefert hat, denn wirklich sinnvoll ist oder nicht. Aber was man da natürlich machen kann, wenn man sich den ganzen Prozess ansieht, von der Datenerhebung, von Umfragen, über Auswertungen, über Verdichtungen, Datenverdichtungen und dann nachher Definition von der EVP, da kann ich halt wirklich sehr viel anhand eines etablierten Prozesses, den ich habe, natürlich enorm viel automatisieren durch KI. Also sei es die Auswertung, ich habe 500 Leute interviewt, ich habe die Interviewbögen und muss die zusammenfassen und verdichten. das war in der Vergangenheit natürlich ein enormer Arbeitsaufwand. Solche Dinge gehen dann tatsächlich durch KI-Assistenten und spezielle Anwendungen, die man da baut, enorm schnell. Also das ist wirklich, sag ich mal, faszinierend zu sehen, wie das dann aussieht, wenn man da irgendwie einen 100.000 oder 1.000 Zeilen Excel oder sowas dann reinwirft und man kriegt dann wirklich raus, okay, das sind die Schwerpunkte, das waren die Antworten, das waren die Top 10 der Antworten und ähnliches. Das ist wesentlich schneller, als es in der Vergangenheit war.
Ich vermute, dass das auch einhergeht, ist ein ähnliches Thema bei der Erstellung von Personas. Das ist ja auch so ein übliches Thema. Also auch da alles zusammensammeln, die Zielgruppe genau verstehen und dann entsprechend Vorschläge entwickeln, die genau für diese Persona relevant sind in der Kommunikation.
Genauso kann man Assistenten natürlich losschicken für Konkurrenzanalysen, ähnliches. Also was, ich habe einen Arbeitgeber und möchte wissen, wer sind die Hauptkonkurrenten in dem Umfeld. Und da reicht es dann mittlerweile tatsächlich, dass ich weiß, okay, das sind die Ausschreibungen, die draußen sind, das sind die Arbeitsplätze, also das machen die Leute dort. Was sind ähnliche, es muss ja immer nicht unbedingt Konkurrenz aus derselben Branche sein, sondern der an vielen Stellen selben Tätigkeitsschwerpunkt hat und schon habe ich eventuell ein Problem, wenn er in meinem 50 Kilometer Umkreis wohnt oder angesiedelt ist. Und solche Sachen lassen sich dadurch halt wirklich, wirklich sehr schnell zusammenstellen und analysieren. Das ist schon eine enorme Arbeitserleichterung auch, klar. Ich muss bloß wissen, dass ich die richtigen Fragen stelle.
Ja gut, aber wenn man schon längere Zeit so ein Geschäft betreibt, dann lässt sich ja dadurch sicherlich eine deutliche Prozessverschnellerung erzielen, was gleichzeitig bedeutet, dass ich entweder weniger Mitarbeitende benötige, und zwar deutlich weniger Mitarbeitende, oder aber vielleicht ein sehr schmales Team habe, was dann deutlich schneller arbeiten kann und deutlich vielleicht im Qualitätslevel einen Sprung nach vorne macht, A, und B, mehr Kunden mit einer bestehenden Mannschaft bedienen kann.
Und wo ich dann vielleicht stärkeren Fokus drauflegen kann, ist tatsächlich, weil ich auch eine viel früher und viel schneller vielleicht eine andere Datengrundlage habe, dass das ganze Thema Kreativität dann nochmal stärker in den Vordergrund rücken kann, indem ich sage, okay, ich konzentriere mich jetzt hier vor dem Arbeitsaufwand stärker auf die kreative Lösung, auch wirklich unterschiedlich zu sein zu meinen Konkurrenten und ähnlichem. Natürlich kann ein KI auch bei der Kreation unterstützen. Aber das muss man halt auch ganz klar sehen, das erkennt man im Moment meistens ja noch ganz gut, was da, sag ich mal, generiert ist und was nicht. Nicht so sehr bei Texten, aber bei Bildern, finde ich, ist das immer noch zumindest möglich. Dass da eine kreative Idee dahinter steht, die es vielleicht so noch nicht gegeben hat, und nicht nur eine Mixtur aus Vorhandenem ist, was einem die KI liefern würde, da kann man dann halt wirklich sicherlich einen Schwerpunkt drauflegen und die Arbeitszeit sozusagen stärker dort reinsteckt.
Wobei das, glaube ich, aber Kreativarbeit an sich auch deutlich verändert,
der handwerkliche Teil davon auf jeden Fall.
Das meine ich. Der handwerkliche Teil rutscht nicht komplett weg, aber doch zu sehr, sehr großen Teilen weg. Aber sozusagen die Brain-Leistung, also das, was wirklich eine Kreationsidee einzigartig macht, da kann man mehr rein investieren dann. Und sollte es auch wahrscheinlich, weil die Umsetzung dann wieder relativ schnell über KI abzubilden ist.
Aber wenn ich halt eben nicht nur eine Mixtur haben will von was schon vorhandenen, und so funktioniert das halt im Moment, dann ist das halt genau der Punkt, wo man den Schwerpunkt eigentlich dann reinlegen sollte. Aber ansonsten kann ich, da gebe ich dir recht, ist der Prozess natürlich danach wesentlich schmaler aufzustellen, was Personal angeht, was Zeiten angeht und ähnliches, bis hin zu bestimmten Self-Service-Szenarien, die man sich überlegen kann von den Unternehmen selber, dass man das nur noch in Anführungsstrichen als Anwendung anbietet, Und da purzelt dann halt irgendwann ein Ergebnis hinten raus. Also das muss man mal auch tatsächlich sehen, wo sich da dieser Agenturmarkt hin entwickelt. Das ist natürlich ein bisschen Kaffeesatzleserei im Moment. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das gerade für kleinere Unternehmen, die sowieso auch in der Vergangenheit nicht so super viel dafür ausgegeben haben, wenn es da aber dann solche Self-Service-Lösungen gibt, schon ganz interessant sein kann.
Ja, das glaube ich auch. Das ist am Ende eine Frage des jeweils relevanten Ideal Customer Profiles, ne, der jeweiligen Agentur. Also an welche Kunden will ich ran? Und klar, es wird Kunden geben, die nach wie vor Geld dafür ausgeben. Das würde mich wundern, wenn das komplett wegrutscht. Aber bei wirklich kleinen Unternehmen, da sind dann vielleicht auch erstmalig Self-Service-Lösungen denkbar, die trotzdem qualitativ relativ hohes Niveau haben. Das wird den Agenturmarkt deutlich verändern und ich glaube halt, dass der Vorteil bei euch in dem Kontext ist, um auf Milch und Zucker zu sprechen zu kommen, ihr habt das Wissen vor Ort und seit 2018 in einem eigenen Team. Ihr habt die Verknüpfung zu Produkten, wo man eben auch natürlich Vorteile draus ziehen kann. Plus ihr habt eine qualitativ sehr hochwertige, aber gleichzeitig sehr kleine, feine Agentur. Seid also, wo man tatsächlich ja anfangen kann, anders zu denken, ohne ein Riesenkonstrukt von Grund auf ändern zu müssen, was auch einhergehen würde mit massiven Umstrukturierungen.
Und was noch dazu kommt, was halt früher in der Vergangenheit auch nicht so möglich war, ist, dass der ganze Softwareentwicklungsprozess sich enorm beschleunigt hat. Also, dass wenn man solche Anwendungen auf der grünen Wiese anfängt und nicht in Legacy-Anwendungen denkt, wo man irgendwas dran setzen muss, kann ich halt durch generierte Software, natürlich brauche ich da auch immer einen Human in the Loop und das, ne, also ganz, ganz von alleine funktioniert das auch alles noch nicht. Wenn man das verknüpft, aber der eigentliche Prozess des Codens und erstmal einen Prototypen an den Start zu bringen, das hat sich auch in den letzten anderthalb Jahren enormst beschleunigt. Und gerade bei so Sachen, wo man halt, wie gesagt, so ein bisschen auf der grünen Wiese mit solchen Anwendungen anfängt, ist das ein enormer Vorteil, weil es einfach viel, viel schneller geht als früher. Das heißt, man kann da auch wirklich vorwärts kommen und Schritte machen.
Spannend. Wir werden sehen, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall keine Langeweile an der Stelle bei Milch und Zucker und in deinem
Team. Überhaupt nicht, ne.
Hättest du damals gedacht, als ihr damit gestartet habt, dass das, wo sind wir jetzt, 2018, 7 Jahre später, so einen Bums hat, das Thema?
Nee, also das ist, also muss ich ganz offen zugeben, das habe ich so nicht erwartet. Wie gesagt, ich habe immer diese Vision, die KI schreibt diese Stellenanzeigen und ist vielleicht auch im Matching, damals gab es ja noch kein EU-AI-Act, das hatte ich immer so ein bisschen im Kopf, dass wir das, was mittlerweile mit Agenten möglich ist, habe ich nicht im Kopf gehabt, ganz klar. Das ist einfach neu. Und was so aus der Profession, wo ich herkomme, für mich das Faszinierendste nach wie vor ist tatsächlich diese Softwaregenerierung. Also dass sich das Coden und das Schreiben von Software gerade so massiv ändert, dass ich auch, sag ich mal, alles eigentlich beschleunigen muss dadurch. Also weil halt alle schneller werden. Ich weiß immer noch, wie ich eine mal in einer, ich glaube, das war die amerikanische Ausgabe von der Computerwoche, da war eine Karikatur drin mit zwei Kohleminenarbeitern und da stand drunter: Coding is a new coal mining. Und das war vor 6 Jahren oder sowas und genau das passiert gerade.
Das ist schon krass.
Also mit allen Konsequenzen, die dieses Coal Mining, ne, man weiß, was mit dieser Industrie passiert ist, was damit, das waren mal auch super gut bezahlte Jobs da unter Tage. Das hat sich massiv geändert und da sind wir erst am Anfang dessen, was da gerade passiert.
Musste schmunzeln. Ich guck gerade mal kurz noch, das ist jetzt am Rande nur, aber ich guck gerade mal in meinen Spotify. Und zwar The Chat and Cheese Podcast, hattest du mir ja mal empfohlen. Die Headline ist: It's the end of entry-level jobs as we know it. Und das ja. ist so, das ist auch ein Aspekt des Ganzen. Ne? Wir hatten schon mal darüber gesprochen. Also wenn das alles so einfach geht und nur die komplexen Themen, die sehr erfahrenen Leute im Grunde genommen dann bearbeiten können, übrig bleiben oder die Steuerung dieser Agenten, was passiert dann eigentlich mit den Entry-Level-Jobs? Was passiert eigentlich mit Programmierern, die gerade in den Berufsalltag einsteigen?
Ich glaube, das gilt für alle Bereiche. Also wenn du auch, wir hatten gerade über die Kreativen geredet, wenn du da früher die klassische Karriere war, du fängst irgendwo als Artdirektor an und machst Retuschearbeiten an Bildern und so ein Zeugs und arbeitest dich dann nach oben zu den Kreativjobs. Das gerät gerade alles ein wenig durcheinander, um es vorsichtig auszudrücken. Und ich glaube, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir wieder nicht in so ein Gesellschaftsthema abrutschen, aber da muss uns natürlich auch irgendwie ein bisschen was einfallen, wie wir damit umgehen als Volkswirtschaft. Die Leute purzeln halt nicht als Berufserfahrene aus einer Uni raus oder aus einer Ausbildung. Irgendwie müssen wir sie da hinkriegen, weil ganz ohne wird es halt zumindest eine Zeit lang nicht gehen.
Ja, das wäre sehr wünschenswert. An der Stelle mache ich jetzt einen Schlusspunkt, weil sonst die große Gefahr besteht, dass wir hier wieder anfangen, ganz grundsätzlich zu diskutieren. Ja, danke für die Einblicke in das, was du da mit dem KI-Team bei Milch und Zucker so machst. Sehr spannend und man sieht, es geht lang nicht mehr nur noch um irgendwelche Tech-Tools, Tech-Produkte, sondern es geht tatsächlich auch um Prozesse auch im kreativen Bereich. Das ist jetzt keine News, aber man sieht es halt sehr deutlich, es zieht sich
es wird überall Einzug halten, vom Controlling bis zur Kreation.
Gut, wir bleiben am Ball, machen hier weiter, gucken, was wir nächstes Mal uns als Thema greifen. Ich danke dir erstmal ganz herzlich und sage einfach bis bald.
Ciao.
Das war die erste Folge Ask Ingolf. Lasst uns doch wissen, wie ihr diese Folge fandet. Könnt ihr gerne bewerten, beispielsweise bei Spotify. Aber viel wichtiger noch, sagt mir doch einfach mal Bescheid, welche Themen wir als nächstes im Kontext AI hier besprechen sollen. Meldet mir dazu einfach an saatkorn@googlemail.com oder über LinkedIn einfach mein Profil, Gero Hesse. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis dann. Ciao.